Wir haben an anderen Stellen, ich habe es auch in anderen Vorträgen mal dargestellt, über Verstandesdenken und Herzensdenken. Da ist ja also letztlich ja nur aus dem Lorbeerwerk entnommen, wie das Denken des Menschen geschieht, dass es eben aus dem Herzen her aufsteigen soll und dann erst den Verstand und das Gedächtnis erleuchten soll. Und dann zieht nämlich diese Herzenskraft, die dort ist, oder das Herzenslicht, das heraus aus dem, was in uns angelegt ist. Und wie wir staunend hören müssen, die gesamte Schöpfung ist in uns angelegt. Und er sagt ja sogar, wir würden nichts verstehen können in der Schöpfung, wenn wir nicht diese in uns tragen würden. Wir lesen gewissermaßen immer nur in uns drin. Deswegen haben wir ja auch dieses wunderbare Lied, die innere Welt, gehört. Die innere Welt, die ganze Schöpfung, letztlich die Schöpfungsgeschichte hier, die in uns drin ruht, latent erst einmal, aber dann zum Leben erweckt wird. Und nun sehen wir ganz genau hier an diesen Gängen, den verschiedenen Tagen, wie der Herr das in uns, in jeder Menschenseele erweckt. Nur, die Menschen sind an verschiedenen Tagen in ihrem Leben. Also das heißt, sie stehen jetzt in verschiedenen Tagen. Die einen, die nur bis zum dritten Tag gelangt sind, die anderen vielleicht zum vierten, zum fünften. Es wird nur gesagt, dass wenige nur zum sechsten, also zum fünften Tag kommen und zum sechsten und kaum einer in den siebten Tag. Das heißt, was hier das Erdenleben betrifft, er bezieht es also, wie weit ein Mensch hier auf diese Erde gekommen ist. Das ist natürlich ganz unterschiedlich und das ist jetzt also Swedenborgs Darstellung seiner Zeit, das heißt in diesen Jahren 1700 und um 1800. Aber in dieser heutigen Zeit kann ich mir vorstellen, dass die Menschen weiterkommen können, weil sie ein Himmelslicht bekommen haben, das sie ungemein vorantreibt. Jeder weiß ja oder hat erfunden, empfunden, wenn er in diesen heiligen Schriften liest, wie dann das innere Herz in ihm zu leuchten und wir wollen erstmal sagen, warm zu werden beginnt. Das ist ja das, was uns an diesen Schriften hält. Nicht, dass da vielleicht interessante Sachen stehen, das ist natürlich die Beigabe, wie der Herr ja sagt, meinen Kindern werde ich die ganze Schöpfung darstellen. Und die sollen da wissen, wie die Haushaltung des Vaters beschaffen ist. Und es gehört sich so, dass die Kinder wissen, was des Vaters ist. Aber in erster Linie, was uns daran zieht, ist ja, dass wir diese Herzenswärme verspüren, die wir so sehr, wenn wir sie einmal verspürt haben, anstreben. Das ist das Menschwerden in diesem Moment dieses Herzenleuchtens, das nun wieder aufflackert und wieder mal abklingt, weil wir also auch in den Wellen dieses Erdenlebens verhaftet sind und mal nach unten getragen werden. Aber es sollen die Kämpfe sein, die wir ja sozusagen stärkend erleben müssen, um wieder zu diesem Licht zu kommen. Wenn wir wissen, aus dem, was uns der Vater gesagt hat, dass wir nicht diesen Gottesgeist gewissermaßen jetzt zugeordnet bekommen, so wie wir also den Arm und die Beine und den Kopf an dem Körper automatisch bekommen haben, sondern diese Kraft haben wir bekommen, aber wir müssen sie uns erringen. Es ist eine Gnade, dass wir sie haben, aber es ist eine Aufgabe im Sinne der Religion und der Nachfolge Jesu, dieses Licht lebendig zu machen in uns. Es ist immer da und selbst in den Höllen ist dieses Licht da. Und interessant ist ja, dass dieser an einer Stelle gesagt wird, dass der eigentliche, die Höllenpein, die sozusagen diesen bösen Geistern entsteht, darin besteht, also eine der Höllenpeilen, aber die innerste, dass sie ständig wieder dieses Licht lücken, das von dem sie nicht lösen können, ist sozusagen in ihnen da und sie arbeiten gegen dieses Licht und das macht ihnen Schmerzen. Abgesehen davon, dass sie nur noch Böses wollen und tun und das auf sie selbst zurückfällt. Ja, in Form, wir kennen diese Erzählung von Leiden, die sie nun auch äußerlich durchmachen müssen, weil die anderen um sie herum ja ähnlich handeln und sie misshandeln. Aber das Hauptgrund ist also sozusagen dieses ewige Dagegenlücken. Aber auch der gewissermaßen der Angelhaken, an dem diese Seelen irgendwo wieder nach oben gezogen werden, weil sie dieses Dagegenlücken einmal satt haben und vielleicht eine höhere Einsicht bekommen. Er hat gewissermaßen den Rettungsanker in jede Seele gelegt und diese Seele kann sich hinbewegen, wohin sie will. An diesem Anker kann sie immer wieder zurück. aus dieser Höhle heraus, in die er sich vielleicht verlaufen hat. Und Gott sprach: Seid fruchtbar, also zu den Menschen, zu Mann und Weib. Ja, Mann und Weib wäre noch zu erklären, aber ich möchte dem Bruder Karl heute Abend nicht vorgreifen. Aber wir wissen ja, dass das männliche und weibliche Prinzip ja auch wieder diesen Eigenschaften entspricht, nämlich der Liebe und der Weisheit oder dem Guten und dem Wahren. Und dass diese Ehe, die da gestiftet wird, eigentlich eine himmlische Ehe sein soll, die nun das Abbild Gottes gewissermaßen in uns aktiviert, herausgestellt wird und heißt so: Nun, ihr sollt fruchtbar werden, euch mehren, nämlich die Kinder sind ja nichts anderes als das, was aus Liebe und Weisheit hervorgeht im Geistigen, nämlich die tieferen, immer tieferen Erkenntnisse und die immer größere Liebe, die wir zu dem Schöpfer bekommen. Und das ist der Hinweis: Seid fruchtbar und mehret euch, nicht im Sinne, bevölkert hier die ganze Erde mit Menschenseelen, das ist die natürliche Seite, sondern im Geistigen, die wir jetzt hier betrachten, erfüllt eure Seele völlig mit diesen Lichtgedanken, mit dieser Liebe zu Gott und mit den Erkenntnissen, die ich euch gegeben habe, die aus dem Göttlichen kommen. Erkennet doch, dass es von oben ist. In diesem Sinne. Machet sie euch, erfüllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über Fische im Meer, die Vögel des Himmels und das Vieh und alle Tiere, die auf der Erde sich regen. Das ist also hier wiederholt auf dieses himmlische, die himmlischen Eigenschaften in uns, die nun erstmalig gewissermaßen an das Tageslicht gekommen sind, an das Licht der göttlichen Sonne oder der göttlichen Liebe und Weisheit. Und Gott sprach: Siehe, ich gebe euch alles Kraut, den Samen trägt, auf den ganzen Erde. Und alle Bäume, an denen samenhaltige Früchte sind, das soll eure Speise sein. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, was Lebensodem in sich hat, gebe ich alles Gras und Kraut zur Nahrung. Und es geschah also. Und hier könnten die Vegetarier einhaken und nun sagen: Na bitte, da haben wir es ja, wir sollen nur vegetarisch essen und so weiter. Ja, was ist denn hier gesagt? Wenn wir danach gehen, dann ist ja die Schöpfung völlig auf den Kopf gestellt, denn die Tiere fressen Fleisch. Denken wir nur an die Nahrungskette im Meer, ja, die in der höheren Art dann ein Fisch den anderen verzehrt und von Gott gewollt ist und eingerichtet ist. Wir wissen aus den Lebenslehren, die wir ja bekommen haben, dass diese Seelensubstanzen, die dort drinnen liegen in den einzelnen Wesen, Fisch oder Tier, dass sie in immer höhere Formen potenziert werden sollen, bis sie eben letztlich Menschenseele werden. Und daran können wir also schon mal sehen, dass er gar nicht die irdische Nahrungskette meint hier, sondern eben die Einflüsse, denen wir unterliegen. Und wenn wir jetzt also die Bäume, alles, was Samen trägt auf der ganzen Erde und alle Bäume, ja, wir essen ja keine Bäume, ne? Bäume, gucken schnell wir unter Pflanzen nach, Einsichten. Das heißt, wir sollen leben von den Erfahrungen, letztlich die Mineralien nehmen wir ja mit auf, weil die Bäume dieses speichern, und den Einsichten, die wir bekommen, jetzt vom Göttlichen beleuchtet, sollen wir leben. Das hat gar nichts damit zu tun, was heute der Wirt da unten serviert. Obwohl das natürlich ein Problem für sich ist, ja, die Frage der Ernährung, die will ich aber hier in keiner Weise jetzt mal anschneiden, weil wir dann also das Thema völlig verfehlen. Ich möchte bloß hier sagen, hier ist was völlig anderes gemeint. Ja, und die Tiere, die nehmen nun alles Gras und Kraut zur Nahrung, das heißt also die niederen Einsichten. Oder Tiere ist ja hier nach unserer Liste die Neigungen. Ja, die Neigungen im Menschen müssen auch ernährt werden, aber aus was? Aus den Einsichten, die da kommen. Also alles Niedere in uns, was also auch höhere Eigenschaften mit einschließt, also in den verschiedenen Abstufungen, müssen aus den Einsichten und Erfahrungen leben, die sie haben. Das ist also eigentlich hiermit gesagt. Und da nun inzwischen der Mensch geboren ist aus dem Göttlichen heraus, er hat ja das Licht bekommen im Himmel, er hat die Wahrheiten bekommen in Form der Sterne und vor allem er hat die Sonne bekommen am Himmel und den Mond. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es ward Abend und ward Morgen, der sechste Tag. Und an dieser Stelle kann man jetzt abbrechen und sagen, abbrechen von der Genesis. Und ich möchte das auch tun, weil ich nämlich jetzt hier sozusagen die Ausgangsposition geschildert habe, der Menschenseele auf ihrer Entwicklung. Hier ist an diesem Moment, im sechsten Tag, ihr alles gegeben worden, was sie braucht, um nun diese Adam und Eva, diese menschlichen Aspekte lebendig zu machen. Die können ja auch wieder dahin siechen. Und wir kennen jetzt in der Fortgang der Heiligen Schrift, welche Schwierigkeiten und Kämpfe eben diese Menschen haben. Und das heißt nicht diese Menschen damals, sondern wir. Und die ganze Heilige Schrift ist jetzt nichts anderes als die Fortführung der Genesis im inneren Seelenleben. Das heißt, das Ziel ist, dass wir bleibend diesen ewigen Himmel erreichen. Dass wir uns gewissermaßen nun wiedergebären lassen im Sinne der geistigen Wiedergeburt aus Wasser und Geist. Wasser und Geist, Wasser sind wir die Einflüsse, nämlich die göttlichen Einflüsse natürlich gemeint, und Geist ist letztlich die Kraft Gottes, ja, die beinhaltet Liebe und Weisheit, hatten wir in der Zahl 3 das letzte Mal gesehen, und die uns nun nach oben bringt. Das heißt, aus diesen Einflüssen, göttlichen Einflüssen und der Kraft Gottes, die wir gewähren lassen, werden wir umgewandelt hinüber in jene ewige geistige Welt, die jetzt also sozusagen Bestand hat. Während hier diese Welt, die uns gegeben wird als Seelenwelt, sehr labil ist. Das haben wir spätestens gemerkt, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben wurden. Wenn wir einen Sprung machen und sehen uns in großen Zügen die Geschichte Israels an, dann ist es nichts anderes als das Kämpfen der Menschenseele um dieses Gottesreich. Gott macht einen Bund mit diesem Volk, das heißt mit mir eigentlich, mit meiner Seele oder mit diesen geistigen Eigenschaften und sagt, ich will dich in jenes Land bringen, wo Milch und Honig fließt, oder in jenes himmlische Reich, was er für uns bereitet hat. Und diesen Bund haben wir alle, und da stehen wir, und er hält den Bund, aber wir sind die Partner. Und immer ein Bund ist ja so stark wie der schwächste Partner, wie man von der Kette auch sagt. Und wenn wir zusammenbrechen, dann ist also erstmal dieser Bund ziemlich zerrissen. Nur, dass die ewige Liebe uns nachsteigt und wieder uns aufbauen hilft. Und das erleben wir in der Heiligen Schrift. Wir denken an Israel, wir denken an Ägypten, diese Erfahrung, die das Volk dort machen will. Zwei Begriffe, die wir in die Entsprechung einlagern können. Länder gehören genauso wie Namen zu tiefen geistigen Entsprechungen. Länder verfahren wir genauso. Israel ist völlig klar, ist also sozusagen, da ist ja das Heilsgeschehen um dieses ganze Volk drängt, ist eigentlich die, sind wir eigentlich in der religiösen Seite. Das heißt, unser religiöser Moment oder unser wahres Ich, was wir sozusagen lebendig machen sollen im Sinne Gottes, ist also Israel. Aber dieses Ich oder diese Seeleneigenschaften, die dazugehören, haben verschiedene Bezirke, daher also die verschiedenen Stämme, daher auch Jerusalem als Hauptstadt und in Jerusalem der Tempel, und dieser Tempel wieder unterteilt in 3 in Vorhöfe mit dem Allerheiligsten nachher drin. Ja, das Allerheiligste ist letztlich dieser Gottesgeist, der in uns ruht, an den wir heran sollen. Und so ist also auch hier diese verschiedenen Bezirke sinnbildlich in einem äußeren Geschehen Israels jetzt dargestellt und läuft ab. Wir erinnern uns die Wüstenwanderung, die wir machen müssen. Die Abödung ist das nämlich. Es ist ja ein Fall dazwischen eingetreten. Diese Ordnung der ersten 6 Tage ist ja durchbrochen worden durch eine Wiederordnung, indem nun das Göttliche praktisch geleugnet wurde, wenn ich es mal jetzt in einem Wort einfach sagen will, und sie sich selbst gewissermaßen aus dem Paradies, aus diesem urgöttlichen Zustand, in dem die Tiere und die Pflanzen wirklich gehorchten, herausgetrieben haben. Und nun war also der Weg, wie kriege ich die da wieder hin von Gott, die letztlich dahin endet, dass er selber Mensch wurde, hier auf dieser Erde, oder sagen wir es so, auch in unserer Menschenseele. Diese Christusgeburt, die wir haben, ja, oder zu Weihnachten gewissermaßen erleben sollen, ich hatte es gerade gestern jemand gesagt, auf der Fahrt, wir kamen darauf zu sprechen, ist also ganz sinnbildlich. Er ist in einer Höhle geboren, in einem Stall, aber es war eine Höhle, und ist sozusagen großgezogen worden von den Nähreltern. Die Mutter war es ja, eine echte Mutter, aber der Vater ist ja also ein Nährvater gewesen, wie auch in der Jugend Jesu immer beschrieben wird. Ja, was bedeutet das? Es bedeutet, dass diese Christusgestalt oder dieser Christusgeist, der in uns lebendig werden soll, nicht etwa in Bereichen geboren werden kann, die der Mensch macht. Nämlich, wenn er einen Stall baut, so hieß es ja früher, es ist ein Stall gewesen, und da hat man sich vorgestellt, also der hat irgendeinen Zimmermann gemacht und hat ihn gebaut. Das wäre Menschenwerk. Nein, heute weiß man, und wir wissen aus dem Läuberwerk sowieso, dass er in einer natürlichen Höhle geboren wurde, zum Zeichen, dass diese Geburt kein anderer machen kann als der Herr selber. Das heißt, er ist ja der Schöpfer und er hat Höhlen gemacht und nicht die Menschen. Insofern ist dieser Bereich, in dem Jesus geboren wird in uns, alleine Angelegenheit des Herrn. Und dann kommt Jesus in die Welt hinaus und muss nun großgezogen werden. Da werden wir jetzt bei Weihnachtsgeschehen, das ich jetzt nicht weiter ausführen will. Aber auch da ist in dem ganzen Leben Jesu tiefe Entsprechung. Wir wissen es, es ist mehrfach angeklungen schon, dass wir ja das Leben Jesu gewissermaßen verfolgen sollen oder dem nachfolgen sollen in der Verleugnung. Wir wissen von dem Kreuz, von den Leiden, dass wir uns selbst kreuzigen sollen. Das heißt, dass wir all das aufgeben müssen, an dem wir hängen und so weiter. Es führt zu weit, ja, wenn wir das alles durchgehen. Ich möchte nur vor Augen führen, das sind ja alles nur Anregungen, dass diese Genesis gewissermaßen der Vorspann der gesamten Heiligen Schrift ist, das Werden und die Möglichkeiten der menschlichen Seele, indem sie jetzt alles in sich trägt, was sie braucht, um zum Gotteslicht zu kommen. Aber der Weg dazu hin, der ist jetzt in den ganzen folgenden Kapiteln, Propheten und so weiter geschildert, einschließlich des Neuen Testaments, und endet endlich dann, und deswegen hat die Bibel solch eine Einheit, und man soll auch ihr nichts hinzufügen, weil sie so eine abgerundete Sache ist, endet dann im Erringen des himmlischen Jerusalems in der Offenbarung, 20. Kapitel. Und dort finden wir plötzlich im 21. Kapitel dann wieder die Beschreibung des Paradieses, letztlich der Baum des Lebens, der wieder auftaucht, diese wunderbaren Flüsse, die Stadt, die daran liegt und so weiter. Alles tiefe Entsprechungen. Aber das himmlische Jerusalem ist also der Zustand, der bleibende Zustand, wenn wir im Göttlichen sind. Das heißt nicht, dass wir nun nicht uns weiterentwickeln können, sondern dass wir nicht mehr hinausfallen, ständig umkippen, wie wir sagen, mit dem irdischen Begriffen ausgedrückt, und praktisch in die Verkehrung kommen. Und so kommen wir also an einem Beispiel, was auch auf der gestrigen Fahrt mal angesprochen wurde, was ich brachte, ein wunderbares Entsprechungsbeispiel, das wir hier mit anführen können, nämlich, dass das himmlische Jerusalem aus, die Tore aus lauter Perlen bestehen. Da könnte man sagen, naja, das ist ein Schmuck, weil das etwas Besonderes ist, und wie man also ein Königshaus letztlich schmückt, das soll also natürlich auf das Geistige irgendwie hinweisen, aber man muss tiefer gucken. Die Perle ist also in einer Muschel entstanden, die also einen Fremdkörper hineinbekam. Heute macht man sowas künstlich vielfach, daher die Kunstperlen, also echte Perlen, nur künstlich mit dem Fremdkörper versehen. Und diese Muschel hat sich also nun diese ganze Perle umwallt mit ihrem Schild Blatt, oder wie nennt man das, mit der Muschelhärte. Und daraus ist also gewissermaßen, aus dieser Existenz ist also eine Perle geworden. Das heißt, aus dem ursprünglichen Fremdkörper ist etwas ganz Edles geworden. Und die Muschel musste sich also ständig überwinden, ja, um das durchzuführen. Das heißt, es war ihr bestimmt nicht angenehm. Es war also fast ein Lebenskampf da drin. Und das ist genau das, was diese Perle ausdrücken will. In uns drinne ist etwas, was nicht hineingehört. Es ist nämlich das Falsche und Böse oder, wie Swedenborg sagt, das angeerbte Falsche, was wir also bekommen haben. Oder wir können mit unseren Schriften hier darstellen, eben das Satanische. Und dieses Satanische muss überwunden werden, es muss überzogen werden, es muss vergöttlicht werden oder vergeistigt werden zumindest. Ja? Und diese ständige Überwindung, dieser Kampf, der da drin liegt, das zu tun, das ist das, was uns zum himmlischen Jerusalem bringt. Und wir kommen da nicht hinein, wenn wir nicht sozusagen Hand an uns legen und ständig an uns arbeiten und immer wieder erkennen, was ist das? Nur ist ja nicht eine Perle, sondern die ganzen Tore sind aus Perlen. Das heißt, wir haben viele solcher Widerhaken in uns oder letztlich Falschheiten, die wir nun überwinden müssen.